Tut mir ein wenig leid, dass ihr jetzt noch ein bisschen warten müsst auf das Eigentliche heute Morgen, auf die Taufe. Das ist der absolute Höhepunkt im Gemeindeleben, war es für mich immer. Und ich wünsche euch was, weil das jetzt schon die zweite Taufe ist, die ich bei euch miterleben darf, dass hier irgendwann mal ein Taufbecken steht, was man jederzeit benutzen kann, ohne das Schwimmbecken bemühen zu müssen. Schön. Mein Thema ist, unser Glaube braucht Ermutigung. Und was kann es für Gemeinde eine bessere Ermutigung geben als das, was hier heute Morgen passiert? Dass Menschen ganz öffentlich bekennen, dass sie Jesus gehören, dass sie diesen Schritt gewagt haben. Und das ist in unserer Zeit, wo das so überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist, schon eine Ermutigung und zeigt, dass Gott seine Gemeinde weiterhin baut. Auch hier in Oldenburg, auch hier an dieser Stelle. Und das ist wirklich Ermutigung. Danke euch Täuflingen, dass ihr das übernehmt für uns. Ich bete und dann werde ich über das sprechen, was unser Thema heute ist. Danke, Herr, für Ermutigung. Danke für die, die sich hier heute taufen lassen. Du siehst sie, weißt auch, wie aufgeregt sie sind und was das mit ihnen macht. Schenk ihnen in besonderer Weise deine Nähe und deine Ermutigung und uns allen begegne. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke, Herr, dafür. Amen. Unser Glaube braucht Ermutigung. Und das galt natürlich auch für den, der uns jetzt schon seit Monaten beschäftigt, für Abraham, der so ein weiteres Kapitel in seiner Glaubensreise zurücklegen muss. Es ist wieder viel Zeit vergangen, viele Jahre. Die Geburt Ismaels, das hat uns das letzte Mal beschäftigt, liegt 13 Jahre zurück. Abraham ist keine 85 mehr, sondern jetzt 99. 75 Jahre war er alt, als er Haran verlassen hat. 24 Jahre ist er jetzt mit Gott unterwegs. Und da fragt man sich natürlich, gibt's da noch Zweifel? Ist da nicht alles in trockenen Tüchern? Ist das, was er bisher erlebt hat, nicht das, was ihn zu einem Vater des Glaubens gemacht hat? Und ich habe so gedacht, wie ist das bei euch? Manchmal ist es ja gut, wenn man so einen Blick in die eigene Geschichte wirft. Wie war das, als ich mich bewusst entschieden habe, Christ zu werden, Jesus nachzufolgen? Wie lange bist du schon dabei? Und dann diese nicht ganz bescheidene Frage, würdest du dich als Vater, als Mutter des Glaubens bezeichnen? Ich meine in aller Stille natürlich, nicht öffentlich. Und wenn überhaupt, wie wird man das? Und was genau ist das eigentlich? Oder vielleicht, an wen denkst du, wenn dieser Begriff fällt, ein Vater, eine Mutter des Glaubens? Ich denke, das ist jemand, der so authentisch mit Gott unterwegs ist, dass sein Vorbild anderen hilft, Gott zu suchen. Es ist jemand, der felsenfest davon überzeugt ist, dass man sich auf Jesus Christus verlassen kann und deshalb mit großer Überzeugung andere einlädt, sich diesem Herrn anzuvertrauen. Es ist das, was wir in Hebräer 11, Vers 1 lesen. Ich habe das mal übersetzt aus der Message, weil das so eine wirklichkeitsnahe Übersetzung ist. Da steht, wer immer sich Gott nahen will, muss von zwei Dingen überzeugt sein. Zum einen, dass Gott existiert und zum anderen, dass er sich um die kümmert, die ihn suchen. Toll. Zum einen, dass Gott existiert und zum anderen, dass er sich um die kümmert, die ihn suchen. Ich frage euch einfach mal so, ohne dass irgendjemand das laut beantworten müsste, weil das ja eine Sache zwischen dir und unserem großen Gott ist. Wer von euch würde gerne mit Blick auf sein Leben, mit Blick auf seine Zukunft oder auch mit Blick auf das, wie es jetzt ist, wer von euch würde gerne eine solche Mutter, ein solcher Vater des Glaubens sein? Fest steht, und das entnehmen wir den Aussagen der Bibel, Gott will, dass wir so fest in seinem Wort verwurzelt sind, dass wir im Laufe unseres Christseins im Glauben wachsen und Jesus immer ähnlicher werden. Dass wir uns besser in seinem Wort in der Bibel auskennen und vor allem ihn besser kennen. Und dabei ist, denke ich, geistliche Reife nicht so sehr eine Frage verflossener Jahre, sondern vielmehr eine Frage unserer Treue. Manche Christen sind nach 3 Jahren Nachfolge weiter als andere, die schon 20 Jahre dabei sind. Es ist letztlich eine ganz persönliche Frage zwischen dir und deinem Gott. Abraham ist 24 Jahre unterwegs und nun passiert was Besonderes. Gott erneuert den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, und ermutigt ihn, den Weg weiterzugehen. Ich lese uns aus 1. Mose 17 die Verse 1 bis 10 und 15 bis 19. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will einen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen, und auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das Land Kanaan zu ewigem Besitz, und will ihr Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham: So halte nun meinen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und Gott sprach abermals zu Abraham: Du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen. Und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Und Abraham sprach zu Gott: Ach, dass Ismael möchte leben vor dir. Da sprach Gott: Nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Das ist schon eine besondere Geschichte aus uralter Zeit. Aber wisst ihr, Gott bleibt derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und er weiß, was wir brauchen. Und er weiß, dass unser Glaube ein angefochtener Glaube ist, nicht vakuumverpackt, und dass wir Ermutigung brauchen. Und dass uns die Zweifel immer wieder herausfordern. Und da geht es uns nicht viel anders, als es damals Abraham ging. Abraham wird zu einem Vorbild des Glaubens, aber der Weg, das merken wir, war bestimmt kein leichter. Es war ein Wunder geschehen, ohne Zweifel. Aus Ägypten kam er mit seiner Sippe als reiche Leute zurück, und unvergesslich auch sein Sieg über die Koalition der Könige in Kanaan, die seinen Neffen entführten. Gott hatte wirklich sein Versprechen gehalten, Abraham über die Maßen gesegnet. Ja, aber eins fehlt und etwas Entscheidendes fehlt. Ein Kind hatten Sarai und Abraham nicht bekommen. Und jetzt mit knapp 100 bzw. 90 ist der Zug wohl abgefahren. Selbst wenn man berücksichtigt, dass die Leute damals älter geworden sind als heute. Abraham hatte einen Sohn, Ismael, aber das haben wir gehört, der war nicht von Sarai, sondern von der Magd Hagar. Er war nicht das verheißene Kind, das sich Abraham erhofft hat. Und wie schwer muss es ihm an dieser Stelle gewesen sein, Gott weiter zu vertrauen? Ich glaube, ihr kennt das alle. Da hat man ein Anliegen und da tut sich nichts. Und man kommt so ins Fragen. Bist du wirklich da? Gibt es dich wirklich? Kann ich dir vertrauen? Wie oft wird seine Frau zu Abraham gesagt haben, wo ist nun der Gott, der dir angeblich einen Sohn verheißen hat, Nachkommen wie Sand am Meer? Schau uns 100-jährige Altertümer doch mal an. Das war's ja dann wohl. Abraham zweifelt und glaubt. Und Gott meldet sich zu Wort ein weiteres Mal. Er erneuert vor Abraham drei Verheißungen, die er ihm schon vorher gegeben hat, und stärkt damit seinen Glauben. Und alle drei Verheißungen haben uns etwas zu sagen. Und ich hoffe, du nimmst das mit an diesem Morgen. Die erste Verheißung, der erste Punkt, ich werde dir Land schenken. Abraham war Nomade. Nomaden waren ohne festen Wohnsitz und zogen durch die weniger oder mehr besiedelten Gegenden des Nahen Ostens. Das heißt, sie hatten kein wirkliches Zuhause. Immer wieder lebten sie von Provisorium zu Provisorium. Und Gott sagt zu Abraham, ich will dir ein Zuhause geben. 1. Mose 17, 8. Ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan, zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein. Es ist das, was Gott dir verspricht, wenn du glaubst. Gott verspricht dir, ich will dir ein Zuhause geben. Damit ist für ein Kind Gottes in unserer Zeit viel mehr gemeint, als Abraham das damals abschätzen konnte. Uns ist verheißen, wir finden einen Ort, wo unser unruhiges Herz zur Ruhe kommt. Ein ewiges Zuhause bei Christus. Ich denke, ihr werdet das in eurer Gemeinde immer wieder erlebt haben. Ich kenne es aus meiner Gemeinde. Im Laufe der vielen Jahre, die ich Pastor war, kamen immer wieder Menschen in unsere Gemeinde, dockten an, lernten Jesus kennen und gingen fortan mit Jesus. Und immer wieder habe ich Folgendes gehört, zum Beispiel von einer Frau, mit der ich ins Gespräch kam. Sie besuchte unsere Gottesdienste, entschied sich dann bei einem Aufruf dafür, Jesus nachzufolgen und sagte dann später zu mir, Pastor Pacher, es war wirklich so und ich kann das gar nicht erklären. Als ich diese Kirche das erste Mal betrat, da war es mir, als komme ich nach Hause. Wenn du dieses Zuhause gefunden hast, dann bedeutet das, du bist nie mehr allein. Kein Mensch kann diese Sehnsucht nach einem letzten Zuhause auffangen, auch nicht der Ehepartner. Das kann nur Gott. Und so kannst du auch alleinstehend sein und kannst nach der Arbeit in deine Wohnung kommen und du bist nicht allein. Du bist zu Hause. Der Vater im Himmel erwartet dich und stellt dir in seiner Gemeinde Menschen zur Seite, die zu deiner Familie werden. Was für ein Geschenk. Das ist die erste Verheißung. Ich will dir Land geben, ein Zuhause. Ermutigung. Die zweite Verheißung, die Gott gegenüber Abraham erneuert, ist, ich werde dir Nachkommen schenken. Damals waren Kinder unendlich wichtig. Es gab noch nicht so die klare Vorstellung von Erlösung und Ewigkeit. Für Abraham hing alles davon ab, dass er einen Sohn bekommt, der seinen Namen weiterführt. Seine Nachkommen garantierten seine Zukunft. Und Gott verheißt ein weiteres Mal gegen alle Wahrscheinlichkeit und Resignation, 1. Mose 17, 16, denn ich will sie segnen, Sarah, Und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Wisst ihr, Kinder waren in jener Zeit ein Segen. Das hat sich leider geändert. Wenn ich an unser Land und unsere Gesellschaft denke, dann kommt es einem streckenweise so vor, als wären Kinder für viele Deutsche eher eine Strafe. Wie sonst ist es zu erklären, dass fast 200.000 von ihnen jedes Jahr nicht einmal die Chance haben, das Licht der Welt zu erblicken? Ich freue mich über die vielen Kinder in unserer Gemeinde, in eurer Gemeinde, über junge Ehepaare, die den Mut haben, Kinder zu bekommen, gegen allen Trend. Und wie heißt es so schön und richtig? Jedes Kind, das geboren wird, verkündigt die Botschaft, dass Gott die Lust am Menschen noch nicht verloren hat. Gott erneuert die Zusage der Nachkommenschaft und sagt damit dem Abraham und der Sarai: Ihr seid mir wichtig. Und das sagt er auch dir, übrigens unabhängig von der Kinderzahl. Du bist Gott wichtig. Im neuen Bund hängt unsere Bedeutung nicht mehr mit unserer Nachkommenschaft zusammen. Sie hängt nicht an unseren Leistungen, auch nicht an unseren frommen Leistungen. Unser Wert bekommen wir einzig und allein von Gott, der uns unendlich liebt. Das macht uns so unglaublich wertvoll. Und die dritte Verheißung, die Gott gegenüber Abraham erneuert: Ich will dein Gott sein. Ich glaube, uns allen ist klar, es ist ein großer Unterschied, ob du glaubst, dass es einen Gott gibt, oder ob du sagen kannst, er ist mein Gott. Die Bibel ist voll von Berichten, wo aus dem fernen Gott der persönliche Gott, der Vater wird, der mich kennt und der mich liebt und zu dem ich eine tiefe Beziehung habe. Denkt an Mose. Mose wusste um Gott, aber erst durch die Begegnung bei dem brennenden Dornbusch wurde dieser Gott sein Gott. Denkt an Israel. Israel wusste um Gott. Er war ein Gott unter vielen, aber erst nach dem Auszug aus Ägypten wurde ihnen klar, das ist Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, unser Gott, der einzige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden. Ich will dein Gott sein. 1. Mose 17, 1 und 2. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm, und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über die Maßen mehren. Ihr Lieben, da stellt sich doch in allem Ernst die Frage: Ist er auch dein Gott? Kannst du aus vollem Herzen sagen, der Schöpfer des Himmels und der Erden ist mein Vater, der mich über alles liebt und der seinen Sohn für mich gegeben hat? Wisst ihr, das ist das Entscheidende. Und wenn du es an dieser Stelle nicht sagen kannst, keine letzte Gewissheit hast, dann ist vielleicht heute unter dem Eindruck vom Wort Gottes, unter dem Eindruck dessen, was die Täuflinge sagen, der Moment gekommen, wo du sagst: Jetzt will ich es aber endlich festmachen. Ich will auch sagen können, nicht nur ich glaube, dass es einen Gott gibt, sondern ich glaube, er ist mein Gott. Ich bin ein Kind Gottes. Und ich schätze, dann bist du bei der nächsten Taufe dabei. Gott erneuert seinen Bund mit Abraham und das macht er auf eine ganz besondere Art und Weise fest. Die beiden bekommen einen neuen Namen. Und jetzt dachte ich, endlich ist es zu weit. Ich habe noch zwei Predigten über Abraham im Juli dann. Und endlich darf ich Abraham sagen und Sarah und muss mir nicht immer einen abringen, dass ich mich nicht verspreche. 1. Mose 17, 5 und 15 bis 16. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und Gott sprach abermals zu Abraham: Du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben und ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Abraham und Sarah. Gott gibt ihnen neue Namen, einen Namen, der den Bund deutlich macht, den er mit ihnen geschlossen hat. Und da merken wir doch, hier beginnt etwas, was sich fortsetzt bis in unsere Zeit. Wenn du bereit bist, Gott in dein Leben aufzunehmen, ein Kind Gottes zu werden, dann bekommst du einen neuen Namen. Gott schreibt dich in sein Lebensbuch. Und am Ende der Zeit werden alle die, die in diesem Buch stehen, Gott in seiner Herrlichkeit sehen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Am Ende der Bibel in Offenbarung 3, Vers 5 steht unter anderem, wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Steht dein Name im Buch des Lebens? Ist der Gott Abrahams auch dein Gott? Im Sterbekleid des Philosophen Blaise Pascal war ein Zettel eingenäht, das Memorial. Und hier beschreibt Pascal seinen eigenen Glaubenskampf, Anfechtung und Zweifel und er schließt mit Worten, die deutlich machen, dass er am Glauben festgehalten hat. Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Freude, Tränen der Freude. Gott erneuert seinen Bund mit Abraham, eindrucksvoll und unüberhörbar. Und was hat Abraham jetzt zu tun? Wie soll er darauf reagieren? Die Antwort ist sehr seltsam, befremdlich. Und wir sind wieder an so einer Stelle in der Bibel, die wir nicht sofort verstehen. Zum einen gibt es eine äußerliche Antwort. Abraham lässt sich und alle männlichen Mitglieder seiner Familie beschneiden. Die Juden lassen sich bis heute beschneiden. Am achten Tag als Zeichen ihrer Zugehörigkeit zu Gottes auserwähltem Volk, als Zeichen des Bundes. Und man fragt sich ein bisschen irritiert, sorry, aber warum dieses seltsame Zeichen? Warum keine Kerbe im Ohr? Oder ein Ring durch die Nase? Oder eine Tätowierung? Das wäre heute sehr aktuell. Ihr Lieben, keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Es steht hier. Gott hat das so gefallen, dieses Zeichen zu nehmen und das muss genügen. Und wisst ihr, es gibt ja auch in der neutestamentlichen Gemeindezeichen, die wir nicht so auf den ersten Blick verstehen. Zum Beispiel das, was sich hier heute abspielt. Die Taufe ist ein solches Zeichen. Da kann man auch fragen, sorry, aber was soll das? Muss ich als Heranwachsender, gar als erwachsener Mensch wirklich ins Wasser steigen? Geht das nicht auch ohne? Und leicht sagt man ja dann, ach so, die Taufe ist für mich noch nicht dran. Ich spüre da innerlich keine Verpflichtung. Also die Antwort lautet, du musst auch keine Verpflichtung spüren, musst einfach nur gehorsam sein, denn es steht in der Bibel. Also wenn du Jesus als deinen Herrn und Heiland aufgenommen hast, dann ist klar, was als nächster Schritt kommt. In der Taufe beteugst du deine Zugehörigkeit zu dem Herrn. Wisst ihr, das ist so wie der Ehering. Ob ich den trage oder nicht, ändert nichts an der Tatsache, dass ich verheiratet bin. Warum trage ich einen Ring? Damit alle weiblichen Bewohner auf dieser Erde sehen, der ist schon vergeben. Und so ist das mit der Taufe. In dem Moment, wo du dich taufen lässt, ist klar, ich gehöre Jesus und keinem anderen mehr. Interessant ist, dass ich in der Vorbereitung dieser Predigt keine Ahnung davon hatte, dass heute Taufe ist. Das habe ich erst erfahren, als meine Predigt schon fertig war und dieser Absatz über die Taufe auch geschrieben war. Es ist schon seltsam, nicht? Also irgendwie scheint ja dieses Thema auch Gott wichtig zu sein. Also die Taufe ist die neutestamentliche Antwort auf das Angebot Gottes, mit dir etwas Neues zu beginnen. In der Taufe machst du in aller Öffentlichkeit fest, was innerlich längst passiert ist. Ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zu Jesus und weiß um die Vergebung meiner Schuld. Ein solcher Schritt ist nicht ganz einfach. Aber ihr seid in guter Gesellschaft. Für Abraham und seiner Generation war die Antwort auch nicht leicht, sondern äußerst schmerzhaft. So schmerzhaft ist die Taufe nicht, verspreche ich euch. Aber leicht ist sie auch nicht, weil sie uns fordert, weil sie eure Entscheidung fordert und euch zur Verbindlichkeit zwingt. Und zum anderen gibt es noch eine innere Antwort. Abraham fällt der Glaube schwer, aber er ehrt Gott. Es steht hier, Abraham fällt auf sein Angesicht und lacht. Und das hat was Doppelgründiges. Auf der einen Seite ehrt er Gott, auf der anderen Seite kann er sich nicht vorstellen, dass was er gerade gehört hat, wirklich zutrifft. Da ist eine unglaubliche Spannung in ihm. Zeichen höchster Verehrung, aber dann eben auch Zweifel. Und er lacht, so nach dem Motto, Herr, schau uns Senioren an. Wir sollen noch Kinder bekommen, versuch's mit Ismael. Was Gott da sagt, scheint Abraham unmöglich, unglaublich, das ist zum Lachen. Wie das fast viele hundert Jahre später vor den Toren der Stadt Jerusalem passiert, am Kreuz stirbt der Sohn Gottes. Und er ist wirklich tot, hingerichtet von römischen Soldaten. Die Zuschauer verspotten ihn und machen sich lustig über ihn. Sie stechen ihn mit der Lanze in die Seite, um ganz sicher zu gehen, dass er tot ist. Aber am dritten Tag steht er auf von den Toten. Kann das sein? Die meisten unserer Zeitgenossen können das nicht glauben und lachen darüber. Kann man das glauben, dass jemand, der alt geworden ist, noch einmal von vorne anfangen kann, um ein neues Leben mit Jesus zu beginnen? Kann man für Kranke beten und auf Heilung hoffen? Kann ich Veränderung meines Charakters erleben, Befreiung von Jähzorn oder schlimmer Gebundenheit? Nein, sagen die Leute. Kann eine Gemeinde, die seit vielen Jahren dafür betet, Erweckung erleben in ihrer Stadt, obwohl das schon so lange auf sich warten lässt und noch nie passiert ist? Nein, sagen die entmutigten Christen. Abrahams Reaktion ist geradezu rührend. 1. Mose 17, 18. Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir. So frei übersetzt, Herr, mach dir keine Mühe, ist gut gemeint. Nimm Ismael, alles andere geht nicht. Also Abraham ist inzwischen mit dem zweitbesten Weg zufrieden. Er kündigt Gott nicht die Gefolgschaft, sondern ergibt sich in sein scheinbar so sicheres Schicksal. Herr, nimm Ismael, das ist schon okay. Und ihr erinnert euch an den Satz, mit dem die letzte Predigt endete. Der Isaak, den Gott ihnen gibt, ist kostbarer als der Ismael, den sie sich nehmen. Und Gott rückt nicht ab von seiner Verheißung. Er steht zu seinem Wort und er ist treu. Er ist der gute Hirte, der wunderbare Hirte. Und so lässt er sich überhaupt nicht auf Abrahams Vorschlag ein und antwortet stattdessen, 1. Mose 17, 19, nein, Sarah, deine Frau wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Das ist Gott. Und was er zusagt, geschieht. 1771 hat Ignaz Franz den Text von Großer Gott, wir loben dich geschrieben. Und da heißt es in der dritten Strophe, heilig Herr Gott Zebaoth, heilig Herr der Himmelsheere, starker Helfer in der Not, Himmel, Erde, Luft und Meere sind erfüllt von deinem Ruhm, alles ist dein Eigentum. Das ist der ewige Gott, auch in deinem Leben und deshalb bleib auf dem Weg. Gott hat dich heute durch sein Wort ermutigt und er wird dich ermutigen durch die Zeugnisse der Täuflinge. Was er Abraham gesagt hat, das gilt dir. Ich habe mit dir einen Bund geschlossen. Und wir wissen, in Jesus ist dieser Bund für uns Realität geworden. Seine unbeschreibliche Fürsorge. Und Jesus sagt dann, im Einklang mit dem, was im Alten Testament verheißen wird, ich bin der gute Hirte, sprich, ich sorge für dich. Und wir singen, du bist ein wunderbarer Hirt. Was können wir mehr tun, als ihm danken und ihn anbeten? Ich bete. Herr, danke von Herzen. Danke für dein Wort, für deine Fürsorge, für Ermutigung, immer wieder. Und dass du uns bewahrt hast auf dem Weg bis hierher. Und dass deine Treue gilt, auch für alles, was vor uns liegt. Und darüber beten wir dich an und geben dir die Ehre. Amen.
Du bist ein wunderbarer